Veggie Radio, Studiogespräch.
Veggie Radio, bei mir zu Gast im Studio ist Walter Denzer. Erstmal herzlich willkommen, Herr Denzer.
Danke vielmals Ihnen auch.
Herr Denzer, Sie machen ganz viele Sachen, aber ich beginne jetzt erstmal mit dem Buch. Es gibt ein ganz aktuelles, ein ganz neues Buch von Ihnen, Die unsichtbare Kraft in Lebensmitteln, Bio und Nicht-Bio im Vergleich. Wie kann man diese Kraft in Lebensmitteln zeigen?
Wir haben immer uns gefragt, was ist denn eigentlich das Wertvolle in Lebensmitteln? Und wir haben als Antwort immer gefunden, das Leben. Aber wie kann man das denn sehen? Wenn jemand stirbt, dann sieht er sehr ähnlich aus wie vorher, aber die Seele ist nicht mehr da. Aber wie kann man das sehen? Und wir haben dann gesucht nach Verfahren und das Beste, was wir gefunden haben, ist ein spagirisches Verfahren aus der ureuropäischen Alchemie. Mhm. Und da ist es möglich, etwas sichtbar zu machen, was sehr stark dann hervortritt, und das sind diese optischen Strukturen, die jeder Mensch sofort erkennt. Und das ist der große Vorteil daran. Es ist also nicht wie eine Steiner-Nachfolgemethode, wo man Kupfersulfat als Basis hat und wo man dann ein Lebensmitteltröpfchen drauf gibt, aber das kristallisiert dann halt immer aus wie Kupfersulfat, metallisch. Und wir wollten etwas haben, wo die Kristallisation halt unendliche Möglichkeiten hat.
Kann man jetzt so ganz pauschal sagen, Bio ist besser als Nicht-Bio?
Also man kann diese 50 Lebensmittel, die wir hier präsentieren, anschauen und dann kann man sich selber ein Urteil bilden. Und ich habe zuerst eigentlich am Ende vom Buch geschrieben, ja jetzt, was meinen Sie?
Ja, ja.
Um den Leuten wirklich nicht das in den Mund zu legen, was ich selber denke. Aber alle, die das Buch Korrektur gelesen haben, gesagt, das ist geschummelt. Eigentlich sieht das jeder und das muss man jetzt sagen.
Okay, also das heißt, wir müssen uns das jetzt angucken, um das also auch ein bisschen zu verstehen. Was für Lebensmittel haben Sie rausgesucht?
Alles, was man so normalerweise isst als Veganer. Als Vegetarier nicht unbedingt, also wir haben keine einzigen Milchprodukte drin. Ja. Alles nur pflanzliche Lebensmittel. Aber immer, also in fast allen Beispielen, es hat ein paar Ausnahmen, nicht Bio und Bio.
Wie kam es zu der Idee, das zu machen?
Wir haben selber bei Soyana eine Untersuchung gemacht, wie man eben unsere Qualität von unseren Lebensmitteln verbessern könnten. Darum haben wir 1996 ein Labor gegründet, das wir Life Vision Lab nennen. Und in diesem Life Vision Lab haben wir versucht, halt eben diese Dinge sichtbar zu machen. Und um es selber zu verbessern, dass unsere Lebensmittel besser sind, haben wir dann immer weiter gesucht und geforscht, was macht es aus, was beeinflusst die Qualität. Und über das hinaus, was halt Nährwerte sind, die man auf jeder Etikette sehen kann, Energie, also Kalorien und Eiweiß, Kohlenhydrate, Fette und vielleicht noch Vitamine, hat uns vor allem eben interessiert, ja, wie ist die Lebenskraft da drin. Mhm. Oder wir sagen jetzt eher immer mehr Ordnungskraft. Weil irgendetwas da drin schafft Ordnung. Und wenn wir diese Bilder dann sehen, dann fällt das sofort auf. Die einen sind sehr schön geordnet und die anderen sind halt, haben diese Ordnung irgendwie verloren oder sind, die Ordnung ist an den Rand gedrängt von dem Tröpfchen oder man sieht in der Mitte ein großes Loch oder es ist einfach nicht mehr ästhetisch schön. Es ist künstlerisch nicht mehr wertvoll.
Gibt es Lebensmittel, wo Sie überrascht waren, dass da vielleicht weniger drin ist, als Sie angenommen hatten? Und gibt es da Sachen, die Sie heute gar nicht mehr jetzt auf Ihrem Speiseplan haben?
Das eigentlich nicht. Also wir haben schon gesehen, dass der Bioanbau effektiv etwas überträgt in im Informationsgehalt der Lebensmittel. Und darauf geht es eigentlich raus, dass man hier sehr viele Informationen gefunden hat bei all diesen Untersuchungen. Und diese Informationen sind sehr dicht gestaltet, sehr feingliedrig bei Bio-Lebensmitteln und halt eher so vergesslich geworden bei Nicht-Bio-Lebensmitteln und grob. Und das ist, das fällt sofort auf.
Sie sind ja, also jetzt abgesehen von diesem Buch, schon seit vielen Jahren in der veganen Szene, sage ich jetzt mal, unterwegs. Sojana sind Produkte, die viele Leute kennen werden. Sie machen zum Beispiel ein Frischkäse. Also das ist jetzt eins von den vielen Produkten, die sie anbieten. Wie ist es dazu gekommen? Seit wann gibt es das eigentlich schon, Sojana?
Also Sojana habe ich gegründet 1980, 81, als Ergebnis von dem Urerlebnis, mal eine Kuh zu sehen, als ich eine Dissertation geschrieben habe über die Schweizer Zukunft der Agrarpolitik, was man machen soll mit der Schweizer Landwirtschaft, um das Bio, den Bioanbau zu fördern. Da habe ich viele Bauern besucht. Dabei habe ich ein Schlüsselerlebnis gehabt. Und das war, als ich zu einem Bauern kam, hatte der gerade eine Kuh draußen. Und die hat ein Kalb geboren und das Kalb hat man weggenommen, hinten in den Stall gestellt. Und die Kuh stand jetzt da und hat eben gemut, und zwar herzzerreißend, um ihr Kalb abzuschlecken. Und der Schleim lief ihr runter vom Mund und sie konnte das Kalb halt nicht mehr berühren, das war weg. Und das hat mich betroffen und ich habe dann den Bauern gefragt, ja, ist das wirklich nötig, das zu machen? Und dann hat er mich so schief angeschaut und gesagt, ihr wollt das ja. Ihr wollt das. Ihr wollt ja die Milch haben, ihr wollt das Fleisch haben, also müssen wir das machen. Und das hat mich dann so stark betroffen gemacht, weil ich gemerkt habe, dass diese Kuh wirklich ein sehr ähnliches Gefühlsempfinden gezeigt hat, wie wir das unter Menschen kennen. Und ich habe begriffen, das ist eigentlich ein Kinderraub. Und den konnte ich nicht mehr mitmachen. Vom nächsten Tag an war ich Vegetarier.
Das wollte ich gerade fragen. Sie haben vorher Fleisch gegessen?
Ja, ja, klar. So wie, mit großem Vergnügen.
Ja, also wie, man ist ja so aufgewachsen. Das darf man auch nicht vergessen.
Natürlich. Ne? Und ich bin in einer Arbeiterfamilie aufgewachsen. Das heißt, in den meisten Mittagessen gab es kein Fleisch. Und wenn der Vater nach Hause kam, aus der Maggi-Fabrik hat er dort gearbeitet, gab es dann wahrscheinlich im meisten Abenden ein Stück Fleisch und das ging zum Vater.
Ich wollte gerade sagen, der Vater hat wenn überhaupt das Größere gekriegt oder schon alles.
Ja, und er hat es dann geteilt mit uns, weil er war sehr liebenswürdig. Aber wir haben das genossen, natürlich ein bisschen Fleisch zu essen und wenn es dann möglich war, einmal etwas Besseres und Größeres zu haben, dann haben wir das wirklich gefeiert.
Wie sehen Sie das heute? Heute wird ja fast zu allen Mahlzeiten des Tages, ob sei es morgens, mittags oder abends, Fleisch gegessen. Nicht unbedingt als reines Fleisch, aber immerhin als Produkt. Wurst, Würstchen, was es alles gibt. Ist das viel zu viel Ihrer Meinung nach?
Also ich habe ja damals einfach aufgehört von einem Tag auf den anderen.
War das schwer?
Und ich habe das überhaupt nicht so als Verzicht empfunden, sondern ich habe jetzt erlebt, was das bedeutet in der Tierwelt und da wollte ich mich nicht mehr beteiligen. Ganz einfach deswegen, weil ich begriffen habe, was das bedeutet für das Tier und da mache ich nicht mehr mit. Punkt, Amen, Schluss. Und vom nächsten Tag an habe ich mich darum gekümmert, ja, was kann ich jetzt essen? Das war Anfang 70er Jahre.
Ich wollte gerade sagen, also Sie haben es gerade gesagt, die Firma gibt es schon seit rund 35 Jahren jetzt. Das ist jetzt schon eine ganze Zeit her. Nun gibt, was sagen Sie heute Leuten nach dieser langen Zeit, wenn Sie sicher auch manchmal hören, auf Fleisch könnte ich nie verzichten?
Ja.
Das hört man so oft.
Jetzt ist es ja sehr einfach geworden. Es gibt ja so viele Alternativen. Aber damals gab es wirklich nichts. Ich war der Erste in der Schweiz, der eine Fleischalternative angeboten hat. Ich habe Sojafleisch angeboten, ich habe das bekannt gemacht und habe ein Büchlein geschrieben, Soja-Eiweiß-Nahrung der Zukunft hieß das. Und das war eine große Neuheit. Wir haben das, die Leute in den Reformhäusern, die damals da waren, habe ich das zu probieren gegeben und die haben ganz kritisch so geschaut und haben gesagt, ist das Katzenfutter.
Oder Katze, ja.
Und dann habe ich es ihnen halt schmackhaft zubereitet. Ich habe immer eine Soße gemacht, entweder eine Bolognese mit Tomatensauce und dann gehacktes rein oder ein Curry mit Geschnetzeltem. Mhm. Und dann, als sie das dann auf einem kleinen Teller probiert haben, haben sie gesagt, ist das Fleisch? Und wieder, das war wieder etwas Eigenartiges. Und dann haben sie begriffen, dass das eigentlich wirklich rein pflanzlich war und dass man das ähnlich geschmeckt hat wie Fleisch. Dann kam immer die Frage, merkt das mein Mann? Und da, bei dieser Frage habe ich dann gemerkt, aha, jetzt haben sie es bereits gern, jetzt wollen sie es kaufen, sie wollen es in ihrer Familie aufnehmen, aber wenn das der Mann nicht mag, dann habe ich Probleme. Also habe ich ihn geraten, dem Mann hat gar nichts zu sagen.
Gute Idee. Das ist aber auch heute oft noch so. Also wenn man den Leuten, wenn man ein Schild vegan dran schreibt, dann probieren sie es gar nicht erst. Aber wenn sie es probiert haben und erfahren es hinterher, dass kein Fleisch drin ist, dann finden sie es komischerweise toll. Oder sind sogar ein bisschen, naja, ich sag mal, betrübt, dass sie es so gut finden, obwohl ja gar kein Fleisch drin ist,
komischerweise. Ja, ja, also es geht, man ist ja programmiert über den Verstand. Mhm. Mhm. Und eigentlich sehr wenig über das Wahrnehmungsvermögen im Mund.
Ja. Wann ist das erfolgreich eigentlich geworden bei Ihnen? Also Ihr erstes Produkt praktisch in der Schweiz.
Genau.
Wie schnell hat sich das entwickelt?
Innerhalb von einem Jahr konnte ich das in allen Reformläden degustieren. Bin auch selber von Laden zu Laden gegangen. Ich hatte kein Auto. Ich habe das mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gemacht, zu Hause einen Topf zubereitet und dann ist es sehr stabil, also das konnte man heute noch in der Gastronomie sehr gut anwenden, wenn das den ganzen Tag heiß bleiben muss. Mhm. Und die Leute haben das mir sofort gekauft. Mhm. Das Büchlein, der Prospekt, das Produkt selber, das hat sehr überzeugt, das war so ein Paket. Und nach einem Jahr war das in allen Bioläden. Mhm. Also heute Bioläden, damals Reformhäusern drin. Das war 1981.
Und wie ist es dann zu den weiteren Produkten gekommen? Ich denke, das war ja noch ein ganz schöner Weg dann bis dahin. Ne?
Ja, also ich habe den ersten Container mit einem Darlehen von meinem Vater und der hatte nicht viel Geld als Fabrikarbeiter, der hat mir 32.000 Franken gegeben, das sind vielleicht heute so um die 27.000 Euro. Mhm. Es war sein ganzes Erspartes und damit habe ich meinen ersten Container Sojafleisch aus den USA importiert.
Ja.
Und Pakete gemacht und das so abgepackt, Etiketten und das Büchlein, das hat ich aus diesem Geld gemacht. Dann musste das rentieren und der zweite Container musste ich bereits aus den Einnahmen erwirtschaften, die ich dann eben gemacht habe. Und innerhalb von einem Jahr haben wir bereits Tofu gemacht.
Hat sich Ihr Vater gefreut, als er das Geld zurückbekommen hat?
Er hat es überhaupt nie zurückverlangt. Er hat sich nur gefreut, dass das etwas geworden ist. Mhm. Und ich muss sagen, mein Vater war sehr, sehr großzügig und sehr vertrauensvoll.
Mhm. Er hat sich
nie beängstigt gefühlt. Er hat nie gedacht, das könnte schief gehen. Er hat wirklich ein sehr großes Vertrauen gehabt. Muss ich sagen, er ist ein beispielhafter Vater gewesen.
Sie haben es gerade gesagt, mit Tofu ging es dann schon weiter. Wie sind Sie auf diese einzelnen Produkte gekommen? Fällt einem das so im Schlaf ein oder ist das so eine Sache, wo man überlegt, ach, na, das habe ich ja eigentlich immer gerne gegessen, das würde ich jetzt auch gerne wieder essen?
Also bei mir kam das halt dadurch, dass ich schon in der Landwirtschaft Einblick gehabt habe, weil ich meine Doktorarbeit geschrieben habe über eine zukünftige Landwirtschaftspolitik. Also war das eigentlich nahe, dass ich dann irgendwann selber Lebensmittel herstellen würde. Und das kam aber nur, weil die Wissenschaft und die Politik meine Arbeit abgelehnt hat. Die haben mich in die Wüste geschickt. Mhm. Ich wollte den Biolandbau fördern. Ich habe begriffen, dass der Einsatz von Chemie in der Landwirtschaft katastrophale Folgen hat. Nicht nur für die Ernährung, aber auch für die Umwelt und, und. Und dann habe ich das propagiert in meiner Dissertation und das wurde abgelehnt. Man fand das unwissenschaftlich, weil ich da einen Wert gesetzt habe, dass die Schweizer Bevölkerung eben durch die Lebensmittel, die die Landwirtschaft anbaut, beeinflusst wird, dass die Gesundheit beeinflusst wird. Und mein Thema war, wie kann man eine schweizerische Landwirtschaftspolitik machen, dass die Leute gesunde Lebensmittel erhalten. Und dabei habe ich Fachleute beigezogen. Wir haben eine interdisziplinäre Gruppe gehabt. Ein Agronom, ich als Wirtschafter, eine Psychologin, ein Soziologe, weil ich sehr viel beobachtet habe, dass die Biobauern an den Rand der Gesellschaft gedrängt wurden damals. Und das war sehr hart für die, weil das waren eigentlich Pioniere, haben etwas Progressives gemacht, etwas, was für die ganze Gesellschaft eigentlich sehr wertvoll war, aber wurden dann zurückgestutzt und zurechtgewiesen, und die Kinder kamen mit einer blutenden Nase nach Hause, weil sie in der Schule von den anderen Kindern geschlagen wurden. Und das begreift man heute gar nicht mehr, weil die Nicht-Bio-Bauern, die haben sich aufgeregt über die Abweichler,
ja,
und haben dann ihre Kinder entsprechend informiert, dass die Biobauern eigentlich die Chemie nur nachts ausbringen und dass die betrügen und dass es doch gar nicht geht ohne Chemie.
Also heute ist da sicher was Wahres dran, wenn es heute um Bio geht, stellenweise, weil so viel Bio kann es gar nicht geben, wie der Markt im Moment verlangt. Das hört man immer wieder. Aber wie sieht's eigentlich generell in der Schweiz aus? Das, was man Ihnen damals sozusagen abgesprochen hat, das, was Sie geschrieben haben, das wollte man nicht. Aber heute ist es in der Schweiz, glaube ich, die sind ein Stück weiter als wir in Deutschland. Also es gibt mehr Bio als hier bei uns zum Beispiel.
Also ich glaube, die Bio-Bewegung ist am Wachsen. Die Einsichten werden so langsam verdaut und nicht mehr einfach aus ideologischen Gründen oder weil das einfach nicht sein darf, kann es nicht sein, abgelehnt, sondern man nimmt das an. Es gibt ein paar Players in der Schweiz, die das gefördert haben. Aber ich muss sagen, die Schweiz hatte schon immer ein Gesundheitsbewusstsein für viele Dinge, war etwas offener und progressiver. Und das passt eigentlich ganz gut dazu. Wenn es nach mir gegangen wäre, wäre die Schweiz ein Musterländle für biologische Lebensmittel, für gesunde Lebensmittel geworden. Und das wäre dann wieder ein Programm gewesen, das Henri Dunant das Rote Kreuz in die Welt getragen hat, um Missstände bei den Kriegen zu lindern. Wäre das etwas geworden, wo man eben ein richtiges, gutes Programm für alle Länder gehabt hätte.
Wollte gerade sagen, da hätte die Welt weiterhin also ganz auf die Schweiz geguckt, also das wäre in die ganze Welt gegangen. Sie haben heute im Programm ganz viele verschiedene Sachen, unter anderem auch Käsealternativen. Aber bei Ihnen gibt's da was ganz Besonderes. Ich habe oft die Erfahrung gemacht, Käsealternative schmeckt nicht besonders. Und das hat aber, glaube ich, was mit Fermentierung und Pasteurisierung irgendwie zu tun. Also diese so eine Frischkäse-Geschichte von Ihnen, das ist nicht pasteurisiert, sondern fermentierter Soja, glaube ich?
Also wir haben 2001 uns für das Jubiläum von 25 Jahren Sojana etwas Besonderes ausgedacht. Wir haben einen eigenen Film gedreht über wie eigentlich idealerweise Lebensqualität entstehen würde. Und da haben wir so verschiedene Schritte definiert, was gute Lebensqualität wäre. Und einer davon war eben pflanzliche Lebensmittel, einer war Bioanbau und einer war gutes Bewusstsein, dass die Menschen, die das herstellen, eben nicht ihre Konflikte und Frustrationen und Probleme, wenn sie das Lebensmittel berühren, weitergeben, und das soll dann der Konsument essen, sondern dass sie ein relativ sauberes, motiviertes, positives Leben führen und dann eben gute Vibes weitergeben. Und das war so ein Film, den haben wir in der ganzen Schweiz gezeigt. 100 Mal in 100 Abenden, ich bin selber mitgegangen, habe das immer präsentiert, und die Reaktion vom Publikum war phänomenal. Die haben mir gratuliert, die sind reihenweise gestanden am Schluss und haben mir gedankt dafür. Und wir sollen ja so weitermachen. Und dann habe ich gemerkt, das hat wirklich Zukunft. Eine Qualität zu bringen, die den Leuten etwas gibt, was sie bisher gar nicht gekannt haben.
Wie ist das eigentlich heute in der Schweiz? Wie ist die Bewegung, die vegane Bewegung? Ist das auch, hat das stark zugenommen?
Also wir haben es eigentlich gemerkt an der deutschen Bewegung. Es hat ein bisschen rübergeschwappt in die Schweiz. Und es gab eigentlich immer so Pioniere, die waren schon dabei. Aber ich habe es ja immer gemerkt, wenn wir eine Milchalternative auf den Markt gebracht haben, wobei das immer Bioläden waren, dann hat das überhaupt keine Resonanz gehabt. Mhm. Während vielen Jahren, noch bis 2010. So wenig Resonanz, dass wir es, wenn wir etwas Neues gebracht haben, konnte man das kaum verkaufen. Weil man muss ja eine gewisse Menge produzieren können, sonst kann man das gar nicht herstellen. Mhm. Weil wenn zu wenig verkauft wird, ist es nicht möglich, eine gewisse Menge zu machen. Und dann hat sich das geändert. Mhm. Also irgendwann 2011, 12, 13, 14, da ist etwas geschehen, wo die Leute plötzlich angefangen haben, eine Nachfrage zu entwickeln. Und das kam sicher auch aus Amerika, aus Deutschland, in die Schweiz und natürlich von den Leuten, die die Bereitschaft hatten, eben aufzuwachen.
Wie viele Milchalternativen haben Sie jetzt im Moment im Programm?
Also wir machen etwa 100, im Gesamten machen wir etwas über 100 Lebensbio- und vegane Lebensmittel.
Ja.
Und die Milchalternativen sind ungefähr die Hälfte.
Das ist aber eine ganze Menge. Also mir fallen jetzt spontan, weiß ich nicht, vielleicht 5 oder 6 ein, aber so fast 50, das ist jetzt schon eine ganze Menge.
Also wir, Sojana macht so das breiteste Milchalternativsortiment der Welt. Wir haben alles ausprobiert, was man machen kann. Wir haben Dinkelmilch, wir haben Hirsemilch, wir haben nicht nur die generellen Soja- und Reismilch, die man so kennt. Und daraus sind dann auch zum Beispiel Gerstenmilch. Ja. Wofür ist das gut?
Ja, wollte gerade sagen, wofür, ja.
Gerste war ja sehr wichtig in Griechenland, also im alten Griechenland. Mhm. Und diese Ernährung ist heute sehr wichtig für Frauen, die Kinder haben, die im Anfangsstadium sind, also um Milch zu geben. Milchbildendes Getreide. Mhm. Und das ist für die wertvoll.
Wie viele Menschen arbeiten jetzt bei Ihnen in der Fabrik? Wie wird produziert?
Wir waren viele Jahre 30 und jetzt sind wir auf dem Weg zu 40.
Also auch da merkt man die Steigerung. Ja.
Wobei ich sagen muss, dass ich noch nie ein Inserat gemacht habe, um Leute zu finden, die mitarbeiten wollen.
Und kommen die alle, klingeln die und sagen, wir würden gerne bei dir mitarbeiten?
Nee, die schreiben E-Mails oder die sehen auf unserer Website, dass wir eine Firma sind, die sinnvolle Dinge macht. Mhm. Und dann schreiben Leute aus ungekündigter Stellung, zum Teil Bankdirektoren oder irgendjemand, der gute Stellung hat, aber dem stinkt es. Aha. Der hat wirklich genug von Dingen, sich den ganzen Tag damit zu beschäftigen für etwas, was ihm nicht sinnvoll erscheint. Mhm. Und dann fragen die an und da habe ich gar nicht die Kapazität, denen allen zurückzuschreiben.
Also Sie können sich Ihr Personal aussuchen?
Ja, genau. Und weil wir eben gewisse Qualitätsansprüche an unsere Lebensmittel stellen, stellen wir die auch an die Personen, die diese herstellen.
Wie ernähren Sie sich eigentlich?
Ich selber habe diesen Weg angefangen mit diesem Schlüsselerlebnis, mit dieser Kuh und war dann zuerst einmal ein Pudding-Vegetarier. Klassisch. Oder man beginnt jetzt halt einfach, man isst mehr Käse und mehr Milchprodukte, mehr Joghurt und dann merkt man, dass das ja auch nicht okay ist, weil es genau derselbe Effekt hat für die Tiere. Und dann habe ich das auch langsam abgebaut. Und heute, muss ich sagen, bin ich so weit, dass ich ohne weiteres vegan leben kann. Aber ich muss doch immer wieder mal ein Stück Käse probieren. Und ich muss sagen, Käse hat etwas sehr Feines. Und bis wir die so gut herstellen können, dass wir kein Kreerzer, kein Emmentaler Käse, kein Gorgonzola und so weiter selber haben, die pflanzlich gemacht sind, werde ich wahrscheinlich noch ein Kunde sein.
Also das heißt, Sie haben nichts dagegen, zwischendurch so ein Stück, also Kuhmilchkäse zu essen oder auch Schafsmilch oder was auch immer jetzt, also tierisches Produkt.
Also ich muss sagen, ich bin total dafür, dass man die Dinge so organisiert, dass wir pflanzlich leben können, weil mir ist es wirklich ernst mit den Tieren, die gehören nicht missbraucht.
Ja.
Aber von der Kultur her ist Käseherstellung eine Kulturleistung.
Gerade die Schweiz hat ja nun, Sie haben die Namen gerade genannt, die Top-Produkte anzubieten.
Ja, und das muss man, kann man jetzt nicht einfach ersetzen mit einem billigen Imitat, das so ähnlich schmeckt, aber halt einfach durchfällt, wenn man es ernst nimmt.
Sie produzieren Käsealternativen selber. Warum bekomme ich zum Beispiel so ein Kreiezer oder auch so ein Gorgonzola aus irgendeiner Milch nicht hin, so diesen Originalgeschmack?
Sie müssen sich vorstellen, wie lange hat man gearbeitet, um diese tierischen Käse zu entwickeln? Das ging Jahrtausende. Und jetzt habe ich seit 35 Jahren eine Firma, wo wir mal mit Alternativen zu Fleisch angefangen haben.
Ja.
Und da haben wir es schon weit gebracht. Und jetzt kommen die Milchalternativen und eins nach dem anderen wird in so guter Qualität gemacht, dass man jetzt zum Beispiel bei den Soyananda Frischkäse und Sauerrahm Alternativen sagt, das sei besser als das Original.
Okay, das ist ein schönes Kompliment auch, oder?
Ja, und die Leute, ich kriege in Zürich kriege ich Fanpost von Berlin.
Ja, ja, ja.
Weil die schreiben dann, ja, ich habe jetzt über viele Jahre immer wieder mal sowas ausprobiert, was als Käsealternative angeboten wurde, aber das hat mir nie geschmeckt. Und jetzt habe ich ihr so einander probiert und das war ja klasse.
Es gibt Ihre Produkte auch hier in Berlin gerade, also in der Bio-Kampanie ist es zum Beispiel zu kaufen, da habe ich selber schon mehrfach gesehen. Das heißt, dass auch der Export Ihrer Produkte nach Deutschland wahrscheinlich auch stark zugenommen hat, oder?
Also ich muss sagen, die ersten paar Jahre haben auch die Deutschen nichts gemerkt. Aber jetzt seit 2 Jahren hat es angefangen.
Ja, ja.
Und dann ging es plötzlich los.
Ja.
Und ich weiß nicht, woher das kommt, aber das ist so abgelaufen. Und jetzt ist es eigentlich in jedem besseren Bioladen in Deutschland erhältlich. Mhm. Und wir kriegen wirklich von überall her diese Nachricht, das schmeckt mir jetzt und das ist so fein gemacht. Und es hat auch wirklich gewisse Vorteile. Es ist leichter als die Milchalternative. Ich sag schon Milchalternative, also das Original wäre eigentlich die Milch. Aber im Prinzip, wenn sich das einmal durchgesetzt hat, dass man Tiere eigentlich nicht plagen sollte, dann wird das Original pflanzlich.
Mhm.
Und die Alternative dazu ist tierisch.
Umgekehrt, genau. Ist es für Sie, also wenn Sie zwischendurch ab und zu immer noch mal ein Stück Käse essen aus Kuhmilch, ist das für Sie zum Beispiel so eine Sache, gerade in der Schweiz, wenn Sie einen Bauernhof kennen, wo die Tiere nicht in Massentierhaltung gehalten werden, ist das für Sie dann in Ordnung?
Also, ich bin nicht jemand, der Essen und Trinken wie eine Religion betreibt. Man darf nicht fanatisch sein, sondern man sollte ein gutes Ziel vor Augen haben. Ich als Lebensmittelhersteller möchte es ermöglichen, dass die Tendenz wirklich immer mehr pflanzlich wird. Und dazu muss man aber auch die Qualität hinkriegen.
Mhm.
Also es reicht nicht einfach irgendetwas zu machen, sondern es sollte zum Beispiel sogar besser sein als das sogenannte Original.
Ja.
Also darum machen wir zum Beispiel unsere Frischkäse und Sauerrahm-Alternativen unpasteurisiert,
mhm,
weil das wirklich dann frisch ist und weil die Bakterien, die da drin lebendig sind, einem beim Verdauen helfen. Und wenn man auch sonst in der Ernährung so einen Weg geht, dass man seine Ernährung immer wieder verbessert, dann erhöht sich auch der Anteil an also Rohkostlebensmitteln, also man isst mehr Gemüse auch einmal roh, mhm, und kann das dann als Dip mit diesem Frischkäse oder so, mhm, verwenden. Und das schmeckt gut und hilft bei der Verdauung von den vielen Rohkostbestandteilen, die dann in der Nahrung sind. Aber wenn man das nicht tut und nur einfach Rohkost isst, dann haben viele Probleme, Verdauungsprobleme.
Was ist bei Ihnen geplant für die Zukunft, also auch im Bereich neuer Produkte? Haben Sie da schon Ideen, weitere Ideen?
Ja, natürlich, das gibt sich ja von selbst, oder? Wir rollen sozusagen den Teppich auf und dabei erscheinen alle diese Dinge, die man in der Kultur von der europäischen Esskultur entwickelt hat über viele 100 Jahre. Und da wartet noch einiges, was es heute noch nicht gibt. Ich meine jetzt nicht damit Fast Food und Convenience Food, sondern echte kulturelle Leistungen, wo geschickte Hersteller etwas erschaffen haben, über viele, viele Jahre herausgefunden haben, wie man etwas lebendig machen kann und auch hohe Qualität hinkriegt.
Sie sind im Moment gerade in Deutschland auch unterwegs, unter anderem um das Buch vorzustellen. Wo sind Sie in der nächsten Zeit anzutreffen?
Also morgen sind wir in Dresden und übermorgen in Leipzig und dann geht's nach Österreich. Eine ganze Tour durch Deutschland hinter uns und ich bin ganzen Monat November unterwegs mit diesem Thema, Dia-Vorträge zu geben zum Thema Bio, nicht Bio. Die Menschen auch in dieser Hinsicht noch nicht die Klarheit haben, nicht die Sicherheit und nicht das Selbstvertrauen, dass sie zwar spüren, Bio sei besser, aber sie spüren das noch so wenig und sind zu wenig abgesichert, fühlen sich zu unsicher, um jetzt mehr Bio zu kaufen, weil es ja auch immer noch teurer ist.
Genau, es ist eine ganze Ecke teurer, das darf man nicht vergessen, aber Sie haben es jetzt hier in Ihrem Buch, also in vielen Fotos ja auch beschrieben, wahrscheinlich, sage ich jetzt mal, wird sich's lohnen.
Also es hat 753 Abbildungen in diesem Buch und man kann zum ersten Mal richtig feststellen, Bio-Lebensmittel haben die viel schönere Ordnungskraft als Nicht-Bio-Lebensmittel. Da kann jeder und auch der größte Fachmann auf dem Gebiet von Lebensmittelsicherheit muss das zugeben. Und das ist jetzt zum ersten Mal sichtbar, weil es war mir wichtig, eine Methode zu finden, wo man das eben sehen kann. Nicht nur spüren oder schmecken, weil da gibt's ja sehr individuelle Meinungen dazu. Die großen Hersteller, wie zum Beispiel Nestle, die gehen dann so einen Weg, dass sie sagen, ja, Bio ist einfach nur teurer, aber von Nestle kriegen sie gute Lebensmittel.
Also das ist dann Negativwerbung eigentlich, oder?
Ja, man verunsichert den Konsumenten und
also da steckt Methode dahinter, wie das oftmals bei den großen Lebensmittelkonzernen ja ist.
Versucht ihm halt irgendwie etwas das Gefühl zu geben, er gehe der Werbung auf den Leim. Und das sei halt vielleicht sogar irgendwie etwas nicht korrekt. Das ist jetzt zum ersten Mal zu sehen, visuell sehr eindrücklich, dass es hier wirkliche Unterschiede gibt.
Herr Denzer, ich bedanke mich für diese tollen Informationen, wünsche viel Erfolg für das Buch. Ich habe es hier, die unsichtbare Kraft in Lebensmitteln, Bio und Nicht-Bio im Vergleich. Und weitere Informationen gibt es natürlich auch auf Ihrer Webseite. Sojana.ch ist richtig.
Ne? Richtig, ja.
Also SOY, Sojana.ch. Vielen Dank.
Danke Ihnen vielmals.
Ich bedanke mich noch einmal ganz herzlich an dieser Stelle bei Walter Denzer von Sojana für den Besuch bei uns im Schöneberger Studio. Es war ein interessantes Gespräch. Mehr Informationen zum Buch gibt es natürlich auch auf der Webseite. Wir werden es demnächst auch vorstellen bei uns auf unserer Webseite. Weiter geht's jetzt bei uns im Programm mit Musik. Mein Name ist Michael Kiesewetter. Ich verabschiede mich. Dieses Gespräch wird am kommenden Freitag noch einmal wiederholt, auch von 18 bis 20 Uhr. Und ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören.